Wir fahren jetzt zum Grand Canal. Die Perspektive, die er mit dem Schloss bildet, ist vom Sonnenmythos beherrscht, einem von Ludwig dem 14. gewünschten Thema mit politisch-symbolischer Bedeutung. Schon bei seiner Thronbesteigung wählte sich der König als Symbol den Sonnengott Apoll. Die Sonne, die gerecht ihr Licht verteilt und ihre regelmäßige Bahn zieht, garantiert die Weltharmonie und den Gang der Zeit. Darum erzählen Brunnen und Statuen entlang der großen Ost-West-Perspektive die Apollo-Sage. In der Mitte des ihm gewidmeten Bassins, von dem der Grand Canal ausgeht, stellte Tybi den aus den Fluten aufsteigenden Gott dar, Symbol des Königs beim Aufdämmern einer verheißungsvollen Herrschaft. In der Perspektive, von den Gärten bis zum kleinen Park, herrscht ausgewogene Harmonie. André Le Nôtre verwandte seine ganze Kunst darauf. Damit die Illusion gleichmäßiger Breite von Anfang bis Ende des Grand Canal entsteht, verbreitert sich dieser allmählich von 123 auf 203 Meter. 11 Jahre dauerten die Arbeiten am Kanal. Erst 1679 waren sie mit Fertigstellung des Querkanals zur Menagerie von Trianon beendet. Zugleich entstand so ein immenses Wasserreservoir, das sich über 23 Hektar erstreckt. Noch weiter ging der vermessene Ehrgeiz des Ingenieurs Riquet, der den Kanal mit der Loire und über ein Kanalsystem mit sämtlichen Meeren verbinden wollte, die Frankreichs Küsten umspülen. Zwar wurde der Kanal kein Seehafen, aber Ludwig der 14. machte ihn durch eine prachtvolle Flottille aus über 20 Schiffen zu einem regelrechten Miniaturmeer. Es gab Schaluppen, Fregatten, eine Yacht, eine Feluke, zwei Gondeln und eine 20 Meter lange königliche Galeere mit 42 Ruderern. In den Gebäuden am Anfang des Kanals waren die Matrosen und Zimmerleute für die Instandhaltung der Flotte untergebracht, auch die Gondolieri, daher der Name Klein-Venedig. Unter Ludwig dem 15. wurde die Flotte abgeschafft, doch im Winter gab es dafür Schlitten und Eislaufrennen auf dem Kanal.